Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom ACT-Podcast. Mein Name ist Christopher Schön, ich bin niedergelassener Psychotherapeut und ich verwende die Akzeptanz- und Commitment-Therapie. In der heutigen Folge habe ich den Hassan zum Interview bei mir gehabt. Und was ich so besonders bewundere an Hassan, ist seine Leidenschaft, seinen Werten treu zu sein. Hört selber mal rein. Bitte entschuldigt die Tonqualität und entschuldigt auch Oskar, der im Hintergrund sich ab und zu mal zu Wort meldet. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, den Hassan.
Hi.
Ich freue mich, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, hi zusammen. Ich bin der Hassan, bin 44, lebe seit vielen, vielen Jahren in Deutschland, in der Stadt Schwelm, einmalig, und bin Gastronom.
Ich finde es klasse, dass wir es geschafft haben, heute zusammenzukommen. Du hast viel um die Ohren und dass du heute hier bist, finde ich super. Ich habe so einige Fragen vorbereitet und ja, lasst euch darauf ein.
Okay. Ich freue mich.
Hassan ist kein so ganz typischer Name, kein typischer deutscher Name.
Ja.
Magst du ein bisschen was über deinen Background erzählen?
Ja, also geboren bin ich in der Beke-Ebene im Libanon. Da bis zum 10. Lebensjahr gelebt, schönes Leben gehabt.
Mhm.
Ja, dann sind halt gewisse Situationen passiert. Krieg, Bürgerkrieg, anderes Land als Mandat, wurden ganz schlimm behandelt, haben alles verloren, was wir hatten, wurde uns dann weggenommen halt. Ja, und dann mussten sich Papa und Mama entscheiden, USA halt, oder ja, was damals halt normal war, USA oder Deutschland. Und da Mama ja hier einen Bruder hatte, gehst du natürlich dahin, wo du jemanden hast. Ja. Und dann kamen wir nach Deutschland.
Also dein Onkel ist vorgegangen, ja, sozusagen.
Ja, aber schon ein paar Jahre vorher, weil er halt Ingenieur ist, ein sehr, sehr guter.
Ja.
Auch ein ganz berühmter. Ja, deshalb kamen wir dann nach Deutschland. Wir wussten aber auch nicht viel, was das jetzt hier ist. Also wir hatten keine Ahnung.
Mhm. Das heißt, er ist noch vor den Kriegsereignissen.
Anfang des Krieges ist er dann gekommen, weil er halt Stipendium bekommen hat und weil er sehr schlau war, hat er das halt hinbekommen.
Okay, also er ist schon zu Beginn dann hierhin?
Genau.
Und auch hier schon in Richtung NRW? Oder?
Nein, er ist Richtung Frankfurt.
Frankfurt, ja. Okay.
Andere Ecke.
Ganz andere Ecke,
ganz
ja.
Ganz andere Ecke.
Okay, und du kamst somit mit 10 Jahren hierhin?
Richtig.
Und bist dann auch hier mit den Geschwistern?
Mit den Geschwistern.
Davon sind, du hast eine Schwester?
Wir sind 7 Kinder.
7?
4 Mädels und 3 Jungs. Und davon sind 2 hier geboren.
Okay. Und du bist der?
Zweitälteste.
Zweitälteste.
Ja.
Und mit den Geschwistern hierhin.
Genau.
Das heißt, ihr musstet euch komplett neu orientieren, wie
das war,
Schule.
Ja. Aber Papa war gnadenlos. Wir waren nach 2 Tagen, als wir in Deutschland waren, 2 Tage später waren wir in der Schule. Der war da riegelgroß. Der kannte da kein Pardon. Der hat gesagt, wir sind nicht hingekommen, um irgendwie hier uns in den Himmel anzugucken oder die Straßen. Also wir haben alles verloren, wir müssen von neu anfangen und das fängt mit Bildung an. Ja, meine Schwestern haben das gut hingekriegt.
Okay, das heißt, du bist sofort in die Schule. Gab es einen besonderen Deutschkurs?
Nein.
Oder
nein.
Einfach da rein?
Das gab es nicht. Da musstest du durch. Es war jetzt nicht wie jetzt. Irgendwie Deutschkurse, Integrationskurse, das gab es damals nicht. Da musstest du durch. Was aber auch ganz gut war, weil ich glaube, du musstest dann viel schneller lernen. Viel schneller lernen. Die wurde es nicht so leicht gemacht.
Ja. Und du hattest gelernt über Fernsehen? Oder wie also, habt ihr euch Deutsch angeeignet?
Das ist jetzt eine ganz coole Geschichte, da es gar keine Libanesen in Gevesberg gab, damals. Gar keine, musst du automatisch Deutsch sprechen. Und das taten wir auch.
Habt ihr zu Hause?
Zu Hause natürlich am Anfang. Arabisch, ist klar.
Ja, okay.
In dem Sinne. Ja. Aber du hast ja ARD, ZDF und WDR gehabt.
Also, ja.
Wenn wir dann nicht raus durften, genau, wenn wir nicht raus durften, mussten wir dann halt zu Hause bleiben. Und dann hast du dir natürlich TV angeschaut. Und Tatort, weiß ich noch ganz genau, Sonntag, ja. ZDF, ja. Sportstudio, das war für uns damals. Und morgens führen natürlich die Zeichentrickfilme. Ne?
Na klar.
Oder Serien, besser gesagt, damals.
Und deine Eltern haben Deutsch mitgelernt?
Ja. Papa auf jeden Fall. Mhm. Mama war nicht ganz so gut, aber sie spricht mittlerweile auch schon gutes Deutsch.
Ja. Und du bist hier somit durch die Schullaufbahn gekommen. Richtig. Und hast dich hier auch, ich sag mal, dir so eine Peer Group angeeignet? Gab es irgendwie, was weiß ich, außerhalb der Schule irgendwelche Vereine oder wie hast du dich hier so eingefunden?
Ich muss erstmal einen Dank an Wolfgang Euteneuer aussprechen, der mich super unterstützt hat, der gesehen hat, dass ich im Sport eigentlich ein Ass war. Mhm. Immer noch bin, muss ich dazu sagen.
Na klar.
Er hat mich super gefördert. Fußball nicht so, aber dafür im Basketball war ich ein guter, Tischtennis, Badminton und Tennis. Mhm. Und da hat mich der Wolfgang richtig gut gefördert und unterstützt dazu, muss man sagen. Natürlich hast du auch Fußball gespielt wegen den Jungs.
Mhm.
Weil, ne, schon. Unsere Generation kannte da nicht so dieses Tennisspielen oder so. Das war für die halt nicht so.
Mhm.
Aber für mich war das immer schon was ganz Besonderes. Und dadurch, dass du in diesem Verein reingekommen bist, hast du natürlich viel schneller Deutsch gelernt, hast dich viel schneller integriert. In dem Sinne.
Mhm.
Aber ansonsten musstest du Deutsch sprechen, weil es keine Menschen gab, die deine Sprache sprechen.
Mhm. Ja, das heißt, deine Eltern haben dich auch sofort dabei unterstützt, euch, Kindern unterstützt, rauszugehen, Leute kennenzulernen. Das war jetzt nicht irgendwie, wir sind anders, wir müssen uns...
Natürlich Angst, ich musste immer ganz früh zu Hause sein. Das ist auch so eine ganz coole Geschichte. Alle durften draußen bleiben. Ich musste immer früh zu Hause sein. Früh heißt 7 Uhr.
Ja, okay.
Da kannte Papa und Mama keinen Spaß.
Okay.
Und auch wenn auch nicht zu spät kommen, nein. Das gab's nicht.
Okay.
Also die waren da schon rigoros.
Ja.
Weil du hast immer Angst.
Ja.
Jetzt in der Zeit verstehe ich, was er gemeint hat. Damals nicht.
Nicht so.
Jetzt verstehe ich jedes Wort.
Mhm.
Ist halt so. Die waren da riesengroß. Aber ansonsten, wir haben alles bekommen, was du dir als Kind vorstellen kannst. Mhm. Dafür haben die alles geopfert.
Mhm.
Alles. Und ich meine alles.
Das heißt, sie haben euch so unterstützt, wie sie nur konnten. Ja. Sie selber haben hier Jobs gefunden. Darf ich fragen, in welchem Bereich?
Wo waren Papa hat sogar hier in der Firma da vorne gearbeitet. Das glaubst du ja nicht. Ich gucke mir das gerade an.
Wir können das den Zuhörern natürlich jetzt nicht präsentieren. Ja. Was ist denn da?
Das ist so eine Gummifirma.
Ah.
Da hat er gearbeitet. Mama war Hausfrau und Putzfrau.
Mhm.
Ja. Wir waren halt 7 Kinder.
Mhm. Na klar.
Musste sich halt um uns kümmern und ich das. Aber erziehungsmäßig pure Liebe.
Mhm.
Pure Liebe von beiden. So streng die auch waren, aber pure Liebe.
Okay.
Und das meine ich wirklich so. Das ist jetzt nicht wegen, weil das Mama und Papa sind. Pure Liebe.
Mhm.
Die haben dir alles gegeben, was du wolltest.
Super. Zum Ende deiner Schullaufzeit, war es für dich klar, was du beruflich machen wirst?
Auf keinen Fall. Ich hatte gar keinen Plan gehabt, weil für mich die Schule so anstrengend war am Ende. So anstrengend war.
Mhm.
Aber Papa hat mich locker gelassen, Mama auch nicht.
Mhm.
Am Ende habe ich es geschafft. Und wusste eigentlich nicht genau, was ich machen wollte. Und dann kam ich durch Zufall, weil wir halt jetzt hier bei dem Studio, jetzt kommen jetzt gerade wieder Erinnerungen hoch, hier und da, ich habe da vorne gewohnt, musste nur ein paar Schritte zur Arbeit. Durch Zufall irgendwie in die Gastronomie gelandet. Hat mega Spaß gemacht. Der mich zum ersten Mal unterrichtet hat oder mir was beigebracht hat, Antonio. Cooler Typ, coole Art und Weise, wie er es mir beigebracht hat. Das hat mir Spaß gemacht. Ja, und dann bist du halt im Job gelandet, irgendwann mal im Hotel Dresel dann halt, ne, hast deine Lehre dann da gemacht. Schön, dann bist du halt im Gecko gelandet und hast den besten Menschen der Welt kennengelernt.
Dazu müsstest du nochmals erklären, was sind das für Institutionen, wo du gelernt hast?
Also Hotel Dresel ist ein Hotel-Restaurant-Betrieb, der schon seit 129 Jahren schon existiert. Ja.
Okay.
Und das ist eine Hausnummer. Also Hotel Dresel ist so in der Umgebung das Nonplusultra. Mhm. Damals haben mir die Lehrer gesagt, wenn du da überlebst, überlebst du auf der ganzen Welt. Habe ich natürlich nicht so verstanden gehabt. Mhm. Ja, dann, wie gesagt, ist Herr Ischken verstorben. Vieles passiert da und nicht zum Positiven. Ja, dann bin ich halt weggegangen. Und da Raffi und ich ja durch die Schule uns schon kannten.
Das ist dein Kompagnon.
Das ist mein Partner, mein Bruder, mein Ein und Alles in dem Sinne. Ja, und die kamen dann, wir haben gegenseitig telefoniert. Komm vorbei, guck dir dann an. Ja, ich war da. Ich habe deine Mama und deinen Papa kennengelernt. Und immer noch dem Herrn dankbar dafür, dass ich das tun konnte damals. Ja, und eins zum anderen. Bup.
El Gecko, muss man dazu sagen, ist eine Bar, ein Restaurant. Und ihr seid selbstständig.
Ja.
Das muss man ja auch sagen. Also das, ihr seid jetzt nicht einfach nur angestellt, in Anführungsstrichen, sondern das war euer Baby, das ihr wann gegründet habt?
2002. Hat Mama und Papa haben das gegründet, natürlich. Wir haben es dann immer mal übernommen. Und wir haben dann halt unsere Ideen, muss man dazu sagen, Raffis Ideen eher mehr. Mhm. Ja, und eins hat dem anderen ergeben. Es hat, also es ist unser Baby, es ist so, ja, ich weiß nicht, das ist so, wie man ein Auto hat, so 20, 30 Jahre restauriert und sich das dann anguckt und sagt, Gott, ist das schön. Mhm. Und das Gefühl hast du halt immer noch.
2002, du und Raffi, ihr habt dieses so gestartet. Und hattet dieses, darf ich fragen, übernommen von jemandem, der da schon seinen Betrieb drin hatte?
Ja, Mama und Papa hatten das ja die ganze Zeit. Und dann...
Die haben es auch wirklich geführt. Also ich hätte so zwischenzeitlich verstanden.
Wir waren Angestellte, natürlich Familienbetrieb in dem Sinne. Mhm. Wir waren jetzt keine normalen Angestellten, muss man dazu sagen. Wir hatten schon gewisse Rechte und nicht das, so ist das nicht. Aber wir haben hart dafür gearbeitet. Ja, und irgendwann mal haben die gesehen, dass wir es wirklich können. Mhm. Und dann haben die sich entschieden zu sagen, wisst ihr was, wir wollen nicht mehr wie früher, ihr könnt es haben.
Ich finde das so spannend, weil dann ist das ja euer First Try gewesen.
Nein, war es nicht. Es war vorher nochmal 2014, das sind jetzt fast genau 10 Jahre her, Cocktail for You.
Cocktail for You?
Bottles, also Cocktails in Flaschen.
Ja.
Aluminiumflaschen, damals mega Hype, mega, mega, in der Schweiz. Aber nochmal, Raffi hat sich dann anders entschieden. Er hatte ein super Angebot von den Schweizern bekommen. Er hat es aber abgelehnt.
Ja.
Aus Trotz. Aus Trotz. Und wir reden von einem Millionenbetrag.
Oh.
Ja.
Okay.
Wir reden von einem Millionenbetrag. Ja, er hat das aus Trotz abgelehnt, weil das ein Baby war und er wollte es einfach nicht so abgeben. Mhm. Was ich verstehen kann, es ist sein Baby gewesen. Es war seine Idee, 100%. Wir haben ihm geholfen, aber es war sein Baby. Mhm. Und dafür hat er so viel geopfert. Und ich meine wirklich viel geopfert. Viel. Mhm. Das war so sein erstes Ding.
Was macht El Gecko denn so besonders?
Wir sind anders als andere.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Cocktails, Burger, die besten Burger, Burritos, Bowls, Atmosphäre. Mhm. Wir haben uraltes Lokal, richtig rustikal und doch irgendwo nicht. Wir haben eine wundervolle Bar, wundervolles Personal, wundervolles Personal. Du kennst sie ja alle. Raffi ist anders, komplett anders und ich bin dann nochmal komplett anders. Und ich glaube, das macht dann was her. Also das ist, glaube ich, dieser Unterschied. Es ist nicht nur das Essen, Es ist, wenn die Leute reinkommen, wie die Leute begrüßt werden, wie mit den Leuten umgegangen wird. Ich liebe es, wenn Kinder zu mir kommen. Mhm. Ich liebe es. Das ist so, das ist mein Kryptonit. Weil das wissen alle, die mich gut kennen. Ja, ja, dann bin ich da. Und ein Kind kann im Laden bei mir machen, kann, was es will. Mhm. Außer natürlich jetzt in die Küche gehen und irgendwas schmeißen. Natürlich, das meine ich nicht. Aber ansonsten, es soll sich wohlfühlen. Zu Hause ist es eingeengt. Es hat vielleicht 2 Zimmern, 3 Zimmern, okay. Es kennt schon fast alles. Draußen auf die Visiere vielleicht auch, aber bei uns ist es halt nicht. Dann nimmst du die halt, mach ich da die Theke, mix mit denen alkoholfreien Cocktail natürlich, mit Säften, so was es schmeckt. Ja, fühlt sich wohl, das Kind lächelt, die Eltern sind mal für 5 Minuten, können dann wohl essen. Ja, das ist schon bewusst,
ja,
weil man weiß, wie viel wer Zeit hat.
Ich finde es interessant, Hassan, du wurdest somit geprägt, nicht nur durch deine Eltern, sondern ich hörte da heraus, da gibt es einen Wolfgang.
Ja.
Dann gab es den Antonio.
Ja, obwohl der hat nur wegen dem Job, aber man erinnert sich
ja, Antonio. Und dann Raffi, der italienischer Herkunft ist.
Ja.
Das heißt, du hast so eine internationale Prägung, kann man das sagen, von zumindest unterschiedlichsten Menschen.
Definitiv. Wir waren auch früher, als Kinder waren wir ja eine Clique, da war ein Türke dabei, ein Grieche, ein Italiener, ich, ein Kurde war sogar noch dabei, ein Rumäne war sogar dabei und es prägt dich. Vielfalt bringt dich weiter. Kulturell, traditionell, auch religionsmäßig, du lernst ja was, du siehst ja was, du verstehst was, dann kannst du eins und eins zusammenzählen, warum das dann so ist. Es prägt dich ja. Und Raffi war aber das Nonplusultra. Er war die Krönung von allen.
Ich finde, was dazu ja beitragen kann, ist sofort erstmal eine Offenheit. Eine Offenheit für unterschiedlichste Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern, wovon wir alle irgendwie profitieren können. Inwieweit, du sagtest vorhin, wir waren die Einzigen, die aus dem Libanon hier in Gevelsberg angekommen sind. Und hat sich das im weiteren Verlauf, ich sag mal, erweitert? Kamen noch weitere?
Ja, später kamen.
Ja.
Die haben wir auch kennengelernt.
Okay.
Wir haben auch mit denen gesprochen, wir haben denen auch geholfen in dem Sinne. Man hat sich dann auch ausgetauscht und dies, das. Also, ja,
okay. Aber so eine kleine libanesische Community, kann man das sagen?
Nein. Es waren 2 Familien.
Achso.
Es war keine Community. Das war
also eine richtige, okay. Das so in der Form nicht.
Nein,
okay.
Nein.
In der ganzen Zeit bestand die ganze Zeit Kontakt zu anderen Familienangehörigen in
Libanon? Am Anfang nicht, nein, am Anfang nicht.
Ja.
Später, ja. Ich würde sagen, ab 93 dann bestand da eine gewisse Bindung dann halt zu den Libanon und den Verwandten. Ich bin erst das erste Mal in den Libanon 2009.
2009, da warst du?
19 Jahre später.
Okay.
Ja,
ich bin 29 dann?
Ja.
Okay.
Zum ersten Mal dann runtergeflogen.
Okay.
Weil es vorher konnten wir nicht, weil wir keine Papiere hatten. Also keine offiziellen Papiere, wo wir ausreisen durften.
Ah, okay.
Deshalb. Familie besteht immer noch da. Wir haben uns immer noch fast alle gern. Wie gesagt, man hat natürlich viel geholfen, weil es einem besser ging als denen dann da unten. Familie kann man sich nicht aussuchen.
Nein, das so nicht. Aber man kann sich ja so weit unterstützen, gemäß der Werte, die man...
Tun wir, weil wir einen gewissen Kodex haben. Das heißt, Papa und Mama haben uns immer beigebracht, dass wir 2% von unserem Gehalt abgeben. Heißt, das ist das, womit wir Menschen, die in der Not sind oder in einer schlechten Lage sind, helfen. Deshalb spenden wir auch immer. Regelmäßig, jeden Monat. Egal was ist, gibt es keine Ausnahmen. Und Mama und Papa, Mama ist bei sowas sehr streng. Sie ist gläubig, Und das ist ihre Pflicht, uns das immer und immer, immer wieder zu sagen oder uns daran zu erinnern, dass wir das machen sollen, weil es eine Pflicht ist, weil das ein Muss ist. Uns geht es gut, anderen Menschen geht es nicht so gut. Wenn wir helfen können, tun wir es.
Klasse. Das heißt, ihr habt früh derartige Werte mitbekommen, vornehmlich von deinen Eltern.
Definitiv. Ja. Kulturell bedingt auch, ne? Also ja, kulturell bedingt.
Kulturell bedingt. Und wie war es dann für dich, als du fast 30 Jahre alt somit wieder Kontakt aufgenommen hattest zu Familienangehörigen im Libanon? Konntest du dann die Sprache oder hattest du die, also die Sprache, viel weiter fortgeführt? Oder?
Das ist jetzt eine lustige Geschichte. Ich muss immer wieder lachen. Als ich da zum ersten Mal wieder unten war, habe ich so viele Fehler beim Sprechen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe alle Wörter vertauscht. Weil die fingen dann alle zu lachen und so. Dann habe ich Mama gefragt, so, Mama, warum? Sagt, ja, also pass auf, diese Worte. Und dann, wenn du die Worte vertauscht, ergibt das einen ganz anderen Kontext. Und die fanden das natürlich phänomenal lustig. Ich fand es natürlich nicht lustig. Aber wenn du 30 bist, ist dir dann so nach ein paar Tagen sowas von egal. Emotionen waren sehr, sehr hoch, weil ich bin nachts angekommen, ich werde das nie vergessen. Papa hat auf mich gewartet, an der Veranda mit Mama. Und dann kam ich nachts an, pure Emotion. Ich konnte ganz schlecht schlafen, weil ich konnte den Tag nicht erwarten, damit ich zu Opas und Omas Haus gehen kann und an meine Kindheit wieder, wo wir gespielt haben als kleine Kinder. Ja, morgens früh, die Sonne ging auf. Bin sofort darunter gelaufen. Die haben nicht weit von denen gebaut. Sofort darunter und pure Emotionen.
Ja, Haus gesehen. Ich meine, mit 10 Jahren diesen Wechsel zu machen, bedeutet ja auch, dass dein Bewusstsein ja schon sich entwickelt hatte. Ja, das heißt, da hast du noch so ganz lebendige Erinnerungen natürlich.
Definitiv.
An den Ort.
Definitiv. Und diese Erinnerungen kamen dann natürlich hoch. Du hast deine Tanten gesehen, deine Onkels gesehen, Opa, Omas Haus gesehen.
Wie war das für dich? Hat man dich als die Deutschen oder so bezeichnet? Oder wie war das?
Da hat Papa schon einen Riegel vorgeschoben. Der war da schon, ja. Der hat da gesagt, wagt es ja nicht. Und Papa ist so ein Bär von einem Mann. Okay. Wenn ich sage ein Bär, dann meine ich das wirklich wie ein Bär. Der hat ein Kreuz, der hat Hände. So.
Okay, gut. Also und wenn er das sagte.
Er war sowieso der Oberhaupt. Also sein Wort war Gesetz, davon mal abgesehen. Aber er hat früh deutlich gemacht, dass mit uns nicht.
Das passiert nicht.
Nein.
Okay.
Wenn irgendwas sein sollte, wenn, dann sollten die zu ihm gehen und ihnen das sagen. Nicht zu uns.
Gab es so eine Regelmäßigkeit, dass du sagen konntest, okay, gut, einmal im Jahr fliegen wir dahin? Oder gab es irgendwie so,
ja,
sowas?
Danach, ja, weil ich habe gesagt, was heißt ich habe gesagt, es gab eine Diskussion, ich wollte nicht, er wollte doch, bla bla bla. Aber ich gesagt, nee, wenn ich jetzt in die Türkei fliege und da 2.000 Euro ausgebe, habe ich gesagt, nee, dann fliege ich lieber da runter und gebe die 2.000 Euro da aus, wo ich dann aber auch nochmal so meine Familie sehen kann, nochmal was erleben kann, weil Libanon ist sehr, sehr vielfältig. Das wissen kaum welche. Du kannst im Sommer in den Bergen Schnee-Ski fahren und am Meer schwimmen gehen. Das geht. Das können nur 2 Länder auf dieser Welt. Das ist Libanon und Israel. Ja, zum Beispiel. Wir haben viele Berge. Wir haben wundervolle Orte, wo du Sachen unternehmen kannst, die sind unvorstellbar schön, unvorstellbar. Und wie in der Beka-Ebene dann nochmal insbesondere. Ja, ich war dann jedes Jahr da und es war wie immer meistens schön, manchmal natürlich nicht schön, ist klar, dann passieren Sachen, die nicht dahin gehören, aber gut, damit musst du auch umgehen. Ja, wir sind nicht alle gleich und es sind nicht immer die gleichen Tage. Deshalb aber vorgenommen, jedes Jahr wirklich mindestens einmal runterzufliegen und das war wie immer.
Du hast, wie ich, internationale Wurzeln. Ja. Und in Deutschland groß zu werden, birgt natürlich die Gefahr, dass wir auch mal angefeindet werden für Äußeres, für die Art, wie wir Dinge ausgesprochen haben. Hast du Diskriminierung erfahren?
Ja, wer hat das nicht?
Und in welcher Art und Weise?
Ein Beispiel, da war Raffi sogar noch mit bei, am Hagener Hauptbahnhof. Wir kamen von der Schule.
Wie alt war der?
Wie alt waren wir da? 25, 26? Mhm. Da kamen Polizisten, die vielleicht 400 Meter weg waren, kamen angelaufen, über Schienen gelaufen, über Schienen. Raffi stand neben mir, ein Meter. Haben mich dann einfach zu Boden gezerrt, Gesicht auf Boden, Hände in den Rücken. Ich weiß gar nicht, was passiert ist, weil wir kamen gerade von der Schule und das war nichts. Also, da weiß ich noch, da hat Raffi gelacht. Ja, er dachte, das wäre ein Witz oder sowas. Ja, das ist so, habe ich gefragt, was da ist. Ja, Personalkontrolle. Da habe ich sie so angeguckt und gesagt, sie hätten mich auch fragen können. Mhm. Ausweis, Personalien. Ich verstehe ihre Sprache. Mhm. Waren ja natürlich ein bisschen baff, aber das hat so den Druck. Busfahrten waren immer ganz schlimm. Mhm. Damals gab es nicht so viele ausländische Busfahrer. Mhm. Das war damals sehr schlimm. Wenn wir mal eine Fahrkarte vergessen haben und wir hatten immer Fahrkarten, weil wir halt zur Schule gefahren sind. Mhm. Wir hatten Fahrkarten. Manchmal hast du die irgendwo liegen lassen oder irgendwas. Klar, haben dich nicht mitgenommen. Denen war das egal. Haben dich nicht mitgenommen. Und obwohl die dich jeden Tag sehen.
Ja.
Die sehen dich jeden Tag. Von Montag bis Freitag sehen die dich ja.
Ja.
Und das sind ja meist immer die gleichen Busfahrer, die die Strecken fahren.
Ja.
Die wissen, dass du eine Karte hast, weil du denen das immer vorzeigst. Wenn du die mal vergessen hast, haben dich nicht reingelassen. Was willst du noch? Damals gab es ja, wir durften ja nicht sofort arbeiten, also Papa und Mama. Mhm. Durften ja nicht sofort arbeiten, wegen Arbeitserlaubnissen, nicht das. Soziale Sachen zum Beispiel. Ja, wurdest du benachteiligt. Wissen wir noch. Wurdest du diskriminiert. Das war aber auch normal, weil wir nicht die Einzigen waren. In der Schule. Da muss ich wieder Wolfgang sagen, Oltenauer, danke. Mhm. Wir hatten einen Lehrer, der war sehr, sehr schlimm und eine Lehrerin. Und das hat er dann im Nachhinein auch rausgekriegt, dass sie auch sehr, sehr diskriminierend waren.
Ja.
Hat er auch rausgekriegt. Also im Alltag hast du viel erlebt. Viel.
Das, war das ein Mentor? Oder wie
nicht ein Mentor, er war ein... Also Wolfgang ist ein ganz, ganz herzlicher Mensch. Mhm. Ein ganz, ganz, ganz herzlicher. Mhm. Anständiger, vernünftiger Mensch. Super Lehrer. Er hat dich nicht aufgegeben. Mhm. Er hat dich einfach nicht aufgegeben. Und er war für Weltoffenheit, er war für Religionsfreiheit, er war kulturell sehr, sehr weit fortgeschritten. Mhm. Er war vom Menschlichen her einfach ein netter Mensch. Er wollte nur helfen. Mhm. Er hatte keine böse Absichten, keine schlechten Absichten. Er hat das nur das Gute am Menschen gesehen, obwohl er auch viel erlebt hat. Ja, dann hast du natürlich auch noch mal Jugendzentrumzeit gehabt, wo Mitarbeiter nicht so... Ne? Mhm. Aber dann hast du Mitarbeiter gehabt, die waren wundervoll.
Herzlich. Ja.
Und dann hast du noch, vor ein paar Monaten habe ich noch jemanden gesehen, wo ich ganz klein war, Andrea, heißt sie. Hat dich herzlich umarmt, hat dich gesehen. Ach, Hassan, also du hast dich auch gesehen, hast dich gefreut. Es gab früher im Alltag sehr, 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 sehr viel Diskriminierung. Mhm. Sehr viel. Von morgens bis abends. Du hast so viel gesehen, nicht nur bei dir selbst, auch an anderen Menschen. Natürlich ist das heutzutage nicht mehr so extrem wie vorher.
Ja, noch zu deiner Zeit. Inwieweit hat sich dein Gefühl von Sicherheit sich verändert durch diese diskriminierenden Ereignisse?
Durch eine Sache, eine einzige. Sprache. Mit Sprache kannst du dich wehren. Mhm. Je besser Deutsch du konntest, desto weniger hast du Angst gehabt. Mhm. Desto weniger hast du darüber nachgedacht. Und wenn einer mal was gesagt hat oder was getan hat, gut, mein Aussehen sieht, glaube ich, jeder. Mit mir will sich nicht jeder anlegen oder wird sich nicht jeder anlegen. Mhm. Wenn da mal der Fall sein sollte, musst ja nicht deine Fäuste sprechen lassen, sondern kannst auch mal sagen, ich verstehe ihre Sprache. Und das ist meistens immer so, das tut so weh den anderenjenigen. Das tut einfach nur weh. Ein Beispiel würde ich dir noch nennen. Das ist sogar ein paar Jahre her, das ist gar nicht mal so weit her. Ein Typ, fetter Benz, ich, ganz normales Auto, hab geparkt, er hat geparkt, er wollte aussteigen. Ich wollte aussteigen, habe ich gesehen, dass er aussteigen will, habe ich die Tür wieder zugemacht. Dann hat der die Tür zugemacht, dann wollte ich wieder aussteigen, hat er die Tür aufgemacht. Und nach 30 Sekunden habe ich ihm den Finger gezeigt, komm. Dann steigt er aus, ich steige aus. Ich habe noch gelächelt, weil ich gedacht habe, was für eine lustige Situation. Und sagte, ey Bimbo, das nächste Mal lässt du mich zuerst raus. Da habe ich mir so angeguckt. Dann bin ich so richtig auf dem Auto gestiegen. Bin dann so, ne?
Hast du die Sprache gemacht? Ja.
Nee, da habe ich so geguckt. So, okay. Was hast du gesagt? Du hast mich schon verstanden, Bimbo.
Oh.
Ja, wie gesagt, hat jemand heute Spinat gegessen und dachte, er könnte jetzt eine Papa machen. Du sprichst ja gut Deutsch. Das war dann das Beleidigende. Dann bin ich ums Auto rumgegangen, hab ihn mir so angeguckt, hab mir gedacht so, was? Hab ich gesagt, geh einfach weiter, bevor ich mich verliere. Wenn ich mich verliere, tue ich dir weh. Will ich nicht. Habe ich mich umgedreht, bin gegangen. Und jetzt kommt das Geile. Ich gehe von dieser Seite, er geht von dieser Seite. Und wir treffen uns wieder in der Mitte. Weißt du, was er wieder zu mir sagt? Ey, Bimbo.
Noch ein drittes Mal.
Ja. Ja, dann bin ich nicht weitergegangen.
Okay.
Ja.
Es gab eine Auseinandersetzung.
Würde ich so nicht sagen.
Blutige.
Schmerzhafte. Ja, Schmerz. Ja, Schmerz, weil ich der Meinung bin, ich habe die dreimal auf eine nette Art und Weise gesagt, ey, muss nicht sein.
Ja.
Muss nicht sein.
Okay.
So, ich habe dir das einmal durchgehen lassen, zweimal durchgehen lassen, ey, und habe dich noch drum gebeten, komm, geh einfach weiter. Und dann, wenn du noch auf mich wartest, du siehst, ich gehe von da lang, du kommst von da lang, du wartest noch auf mich, damit du mir dieses Wort nochmal sagen kannst, wo du denkst, ey, so, nee, dann denke ich mir, ach, einfach mal so, eine Faust. Ja.
Musstest du versorgt werden? Krankenhaus. Ambulanz.
Er lag.
Aber also er musste versorgt werden?
Ja, ich habe ihm wieder aufgeholfen.
Ach so.
Hab ihn dann auf die Treppe sitzen lassen. Ich habe gesagt, jetzt denkst du nochmal über deine Worte nach. Und das nächste Mal, wenn einer aus dem Auto aussteigt, der nicht sofort lächelt, würde ich mir zweimal überlegen, was ich denen sage. Und wenn er dich dann nochmal drum bittet, dass du es nicht sagst, höflich bittet, zweites Mal nicht zu sagen, du aber ein drittes Mal sagst, erwarte dann nicht, dass er zu dir kommt und dir sagt, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Ich glaube, die Worte sind bei dem eingegangen. Ich bin dann weitergegangen. Und ja. Wir haben uns dann zwei, dreimal irgendwann mal auf Straße wieder gesehen. Er hat die Straßenseiten gewechselt. Ich war höflich, hab gegrüßt. Wirklich, ich war höflich. Ich hab gesagt, na, wie geht's dir?
Das heißt, auch nach diesem Ereignis...
Du musst immer damit rechnen, wenn du nicht gebürtiger Landsmann bist, egal in welchem Land du bist, du musst immer damit rechnen, dass man dich anders anguckt, ansieht, dass man dich anders behandelt, dass man anders denkt.
Nach diesem Ereignis, da würde ich mal einhaken, ganz kurz einhaken wollen. Du hättest ja spätestens, nachdem du ihn wiedergesehen hast, ich sag mal, noch einen Groll hegen können.
Nein, er hat seine Lektion bekommen. Und er hat die Straßenseiten gewechselt. Das zeigt mir, er hat verstanden, um was es geht.
Okay, mir geht es ja ein bisschen darum, dass wir hier so auch darauf schauen, bei all den ganzen Ereignissen, die du erlebt hattest, als auch diese Gewalt, die du gespürt hattest, du hättest ja in der Form verzagen können und sagen können, weißt du was, ich halte meine Klappe und wechsle die Straße, bevor ich einen auf den Maul bekomme oder bevor ich jetzt nochmal weiter rassistisch beleidigt werde oder so.
Hätte. Warum sollte ich? man sagt ja, Gewalt ist keine Lösung. Es war ja auch keine Gewalt, meiner Meinung nach. Es war ein Zeichen, dass er es bitte nicht machen soll. Weil ich bin vielleicht noch gütig und mache nur eine kleine Sache. Es gibt vielleicht andere, die sagen, nein, ich lasse mir das nicht. Ich will das nicht.
Ja.
Das zeige ich dir jetzt. So, holt er vielleicht deine Freunde, deine Brüder, keine Ahnung.
Mir geht es darum, herauszuarbeiten, dass es auch sowas wie einen Selbstwert gibt. Und wenn dieses Selbstwerterleben natürlich auch etwas ist, was in Gefahr ist, dann denke ich mal, gibt es auch Möglichkeiten, sich zu wehren. Ob in Fäusten, ob verbal, ob
durch juristische Maßnahmen. Ich glaube, ich habe dir gerade die Antwort gegeben, als du mir gesagt hast, wie? Ich sag, mit Sprechen.
Ja, richtig.
Wenn du,
nein, natürlich.
Ja. Aber Gewalt ist ja nicht nur jetzt mit Fäusten. Gewalt ist ja auch Worte, sind ja auch Worte.
Ja.
Und besonders, was gibt dir das Recht? Mhm. Was gibt dir das Recht, mir, der dir nichts getan hat, der dich sogar noch darum gebeten hat, vorher auszusteigen, weil ne, man denkt sich, ach komm, lass ihn, ist nicht schlimm, du hast jetzt nicht so eilig.
Ja.
Dann passiert hat, und es war eine lustige Geschichte, meiner Meinung nach, weil ich darüber gelacht habe. Was gibt dir das Recht, mir Bimbo zu sagen?
Absolut.
Und das nicht nur einmal.
Absolut.
Das ist pure Gemeinheit.
Absolut. Wie ist es in eurem Restaurant, in eurer Bar? Inwieweit kommt es da zu rassistischen Äußerungen, zu diskriminierenden Äußerungen oder Situationen?
Ach, es ist ja hinter das Gleiche. Manche meinen das nicht mal so böse.
Aha, ja.
Das siehst du denn dann auch an. Manche meinen das genau so, wie sie es sagen.
Mhm.
Aber da musst du etwas dickeres Fell haben, musst du damit umgehen können, musst du drüber stehen.
Mhm.
Wenn eine Grenze erreicht ist, ist die Grenze erreicht, dann ist aber auch Sense. Also Personal beleidigen, anfassen oder irgendesgleichen. Sofort.
Mhm.
Egal, wer es ist.
Mhm.
Und da sind Raffi und ich regelgroß.
Mhm.
Da kenne ich kein Pardon, nix, egal, wer es ist. Und das weiß das Personal auch, besonders die Mädels. Ich kenne da keinen Spaß.
Da gibt es ganz
klare. Da gibt es keinen Pardon. Also auch nicht irgendwie so eine Pufferzone. Gibt es nicht. Das ist so ein No-Go.
Ja. In der aktuellen Situation hat sich ja vieles in der Sprache verändert. Insbesondere scheinen ja mehrere Menschen sich die eigene Legitimation zu geben, zu sagen, ich hau das jetzt raus. Man darf ja nicht mehr alles sagen, was man sagen will oder so. Und hauen dann Dinge raus, die einfach nur unter die Gürtellinie gehen und respektlos und ja, unbeschreiblich sind.
Nicht lange her gab es dann einen Vorfall. Da ist Toni ja ganz allergisch. Also die ist dabei sowas auch sehr, sehr allergisch. Das ist die heimliche Chefin.
Toni, Antonia, ja.
Und da war Raffi sehr, sehr diplomatisch, sehr, sehr schlau.
Mhm.
Hat sich draußen mit ihr unterhalten und klar und deutlich, und ich sage nochmal, klar und deutlich erklärt, dass das so nicht funktioniert.
Mhm.
Die kamen wieder rein, haben sich super anständig benommen, keine Äußerungen neben der Spur, nichts. Und sie sind mittlerweile Stammgäste bei uns. Das ist halt ein Fall gewesen.
Ja.
Andere Fälle hast du natürlich. Vor dir sprechen sie nicht so, die schmieren dir Honig um den Mund.
Ja.
Aber sobald du dich umdrehst, du ein paar Meter weg bist, dann fangen die natürlich an.
Mhm.
Du hörst nicht alles, du hörst nur gewisse Sachen, aber dann gibt es Situationen, da kann ich nicht. Da platze ich.
Mhm.
Da platze ich. Und einmal oder zweimal sogar ist mir der Kragen geplatzt, wo ich gesagt habe, sowas sagst du hier nicht noch einmal. Raus.
Mhm.
Wie, ich bin hier, ich sage jetzt, was du bist, ist mir auf Deutsch gesagt, scheißegal.
Mhm.
Raus. Raus.
So wie ich dich kenne und so wie ich dich hier erlebe.
Doc, du musst eine Sache verstehen. Wir sind ein multikulturelles Land.
Mhm.
Aber der Laden ist noch multikultureller.
Mhm.
Wir haben einen halb Philippin, halb Mexikaner. Das ist kein Scherz, das ist wirklich so. Wir haben einen Italiener, wir haben einen Türken gehabt, wir haben einen Slaven. Wir haben alles gehabt, was du dir vorstellen kannst, am Menschen.
Mhm.
unterschiedlichste Herkunft. Wir reden von Pakistan. Mhm. Wir reden von... das ist unglaublich. Sogar einen Amerikaner haben wir gehabt. Mhm. Der wirklich als Student, der hat da hier ein halbes Jahr, wollte ich am Studieren. Joseph hieß der. Ich weiß noch, ganz ein blonder Junge, gut aussehend. Mhm. Der natürlich... Wir haben alles gehabt. Deshalb sind wir multikulturell einfach ganz, ganz weit vorne. Ich bin derjenige, der alle beleidigt. Ohne Ausnahme.
Ja, dafür kenne ich dich.
Ja, ohne Ausnahme, wirklich. Die wissen, dass ich so bin. Wenn ich das mal nicht mache, und das kannst du jeden fragen,
dann ist was
ist los.
Dann ist was
nicht genau. Warum, wo, was?
Ja.
Bestes Beispiel war gestern Abend, Bjarne mit Raffi machen da die Karten fertig. Mhm. Ich komme einfach zum Tisch, nehme einfach alle Karten und schmeiß die. Da sagt er, warum machst du das? Ich sage, um dich zu ärgern. Ja, aber ich sage ja, siehst du, es fängt da wieder rumzuheulen. Ja.
Okay, also da höre ich so den, ja, kann man auch sagen, dieses liebevolle Necken lässt ja, du dir einfach nicht definitiv nehmen.
Definitiv, liebevolle Necken. Weil wenn ich böse werde, das wissen auch die, die mich gut kennen, erhebe ich niemals meine Stimme,
ja,
sondern bin ganz ruhig, ganz sachlich.
Ja.
Bin aber auch sehr ernst dann.
Mhm.
Und dann wissen die, dass es nicht mehr lustig ist.
Ja. Ich würde noch auf... vielleicht auf zwei Dinge noch eingehen wollen. Als Begegnungsort, eure Bar, euer Restaurant, eine Institution in Schwelm, gar keine Frage.
Danke.
Und wir sind da immer herzlich gern. Und ich weiß, ich kenne niemanden, der da nicht gerne ist. Jetzt gab es Lockdown-Phasen, die an unsere Nieren gegangen waren. Mit welchen Gedanken oder mit welchen Gefühlen bist du in dieser Lockdown-Zeit unterwegs gewesen?
Am Anfang ganz schlimm. Die ersten zwei Wochen waren Hölle. Hölle.
Ängste
Hölle.
Oder wie würdest du
beschreiben? Hölle in dem Sinne, ich konnte meine Eltern nicht sehen, da war Papa noch am Leben.
Mhm.
Ich konnte meine Eltern nicht sehen, weil ich Angst habe, Mama ist halt erkrankt, ich habe mich nicht getraut.
Mhm.
Ich konnte die Kinder von meinen Schwestern nicht sehen, das war für mich auch Hölle. Wir laden mal zu.
Mhm.
Wir haben Kosten... Du hast. Und da kommt wieder Raffi ins Spiel. Ich saß draußen vor der Tür. Ich weiß noch ganz genau. Ich saß draußen vor der Tür, saß auf den Stuhl. Ich habe mit Gott gesprochen. Ich habe Gott, ich habe dir nichts getan. Ich habe mir größte Mühe gegeben.
Mhm.
Warum? Keine Ahnung. Später kommt Raffi. Also, ey, was? Lass den Kopf nicht hängen. Komm, wir lassen uns was einfallen. So, Raffi, hör auf, du mit deiner positiven Art und Weise, wie du gehst mir so auf die Nerven. Ach, komm, hör auf, Hassan, wir kriegen das schon irgendwie hin. Mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen. Wir saßen dann, ein bisschen überlegt und er sagt, komm, lass uns lieber nichts machen. Boah, ich sag, ja, pff, gut, wir haben eh nichts zu tun, komm. Scheiß drauf, lass bringen.
Mhm.
Dominik angerufen, Marius, die Jungs und Mädels. Und da muss ich damals dem Personal, oder wir müssen dem Personal auch danken. Wir haben dann gesagt, pass auf, so sieht's aus. Entweder so oder gar nicht. Wir haben den vor Lockdown, sind wir zur Metro gefahren, haben für alle Mitarbeiter eingekauft. Damit alle erstmal für ein paar Tage auf jeden Fall erstmal safe sind.
Mhm.
Dann hatten wir gesagt, wir können euch nicht bezahlen eine Woche.
Mhm.
Macht ihr mit? Haben wir gesagt, los geht's.
Mhm.
Und diesen Vibe zu bekommen,
das
kannst du nicht bezahlen. Also mit Geld kriegst du das nicht. Power of Love.
Nee, richtig, Verbundenheit.
Genau, alle verbunden gefühlt. Und Barbara angerufen, Barbara, wir brauchen Autos, kein Problem. Bam, bam, Autos. Eingestiegen. Probiert.
Mhm.
Gib ihn. Wir haben, Dominik hat innerhalb von einem Tag hat einen Online-Shop aufgebaut. Mit Nummern und dies, das. Marius hat natürlich geholfen. Gib ihn hier, gib ihn da. Echt, das ging alles danach so papp. Aufgemacht. Und auf einmal hat es angefangen zu klingeln.
Mhm.
Hallo?
Mhm.
Ja, können wir was bestellen? Ja, klar. Wir mussten das dann noch manuell eingeben. Mhm. Weil, das war ich ja am Anfang. Es war eins der schönsten Zeiten, die wir je erlebt hatten.
Mhm.
Eine Verbundenheit, eine Gemeinschaft.
Mhm.
Wir, das war unglaublich. Ein Vibe und Raffi blühte auf.
Mhm.
Raffi blühte auf, er hatte Ideen, er war kreativ. Er braucht das.
Mhm.
Er war kreativ. Auf einmal Cocktails. Kleine Cocktails, große Cocktails, Jumbo-Cocktails, nein, Kombination, Menüs, hier, da, die Burger-Patties, am Anfang, nee, die gefallen uns nicht, nein, wir müssen da die richtig guten, richtig, da, oh, es war fantastisch.
Bei all den ganzen Sorgen, bei all den ganzen Dingen, die dich auch belasten, trotzdem an den Werten festzuhalten, das finde ich so, so groß. Und das, da wollte ich dir nochmal persönlich Danke für sagen, für dafür, dass ihr beiden mit eurem hervorragenden Team weiterhin diese Institution aufrechterhaltet.
Danke.
Finde ich ganz groß und kann nicht anders sagen als Dankeschön.
Nein, und wir haben zu danken. Traditionell, kulturell, erziehungsmäßig, erlebnismäßig, glaubensmäßig. Verbinde diese Sachen, verbinde sie, vergiss niemals, wer du bist, vergiss niemals, was für einen Wert du hast. Menschlichkeit, das ist das Entscheidende. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, wenn du nicht mein Bruder im Glauben bist, sei mein Bruder in der Menschlichkeit. Diese Art und Weise zu denken, so wurde uns beigebracht. Und Glauben ist Hoffen, ist Verstehen, ist Umsetzen, ist nicht nur Beten. Es ist viel, viel mehr. Richtig. Wir sind in der Lage, in gewissen Sachen uns zu informieren, uns weiterzubilden, akzeptieren, respektieren, zu verstehen, umzusetzen. Und manchmal einfach mal eine Konversation zu führen, die nicht schön ist.
Nee.
Aber um nur ans Ziel zu kommen, um herauszufinden, warum das so ist.
Richtig.
Und ich glaube, das haben die wenigsten Menschen. Deshalb habe ich dir gesagt, das Wort Mut ist ein ganz, ganz wichtiges.
Absolut. So, Oskar hat auch
die Schnauze voll.
als bislang halbwegs stiller Zuhörer mitgemacht, hat jetzt hier seinen Beitrag geleistet.
Ja, Oskar.
Ich habe kaum noch was hinzuzufügen, weil ich finde, so wie du von Respekt, von Liebe, von Werten und der Verbundenheit sprichst, ich bin dir einfach unendlich dankbar, dass du das hier mit mir hast aufnehmen können.
Ich bin dir dankbar. Es war mega lustig, es war sehr, sehr interessant. Wir haben verschiedene Ansichten in dem Sinne, wenn es um Musik geht.
Ja, Musik, klar, ja, natürlich.
Aber vom Menschlichen her bist du auf jeden Fall einmalig, das habe ich dir aber auch schon gesagt. Deine Frau genauso.
Ich soll dich auch ganz lieb grüßen.
Danke, schöne Grüße zurück. Und deine Kinder, du weißt, wie gerne ich sie beide habe. Wir kennen uns ja ein paar Jahre. Ich weiß ja, wie du bist. Und vom Menschlichen her, ganz, ganz großes Level.
Ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute. Was danke dir ganz herzlich.
Danke dir.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
So, ihr Lieben, das war das Interview mit Hassan. Ich hoffe, seine Energie kam rüber. Die Energie, die sich freisetzt, wenn er seinen Werten näher ist, wenn er seinen Leuten, die ihm so wichtig sind, näher ist. Und auch da wurde nochmal so deutlich, dass er sehr für seine Werte einsteht. Etwas, was ich sehr bewundere an ihm. Und was ich auch als sehr inspirierend finde. Ich hoffe, dir ging es ähnlich. Sollte dir diese Folge gefallen haben, fühl dich frei, auch die anderen Folgen des ACT-Podcasts zu hören. Und lass gerne ein Abo hier, sag's weiter, spread the word. Ich wünsche dir, mach dir einen schönen Tag und bleib schön achtsam.